Einige Bibelkenner haben ja eben dazwischen geflüstert, als die Frage nach der Mitte war, dass das die Psalmen sind. Das war also jetzt ein Text aus der Mitte, wenn man nach den Seiten zählt. Ist ja eine Frage, was meint man denn mit Mitte? Nach Seiten kommt man irgendwo bei den Psalmen raus. Wenn man nach den Inhalten geht, dann sind wir eher bei Johannes 1. Jesus Christus ist die Mitte auch der Bibel, inhaltlich auf jeden Fall. Und dann steht da, wie wir eben gehört haben, ja auch in dem Lied und in dem, was du uns gesagt hast, Miriam, am Ende steht, Jesus kommt wieder. Und das kam in dem Lied auch vor, Gott macht alles neu, es wird einen neuen Himmel geben, eine neue Erde, da wird es keine Tränen mehr geben, kein Leid, kein Geschrei, alles das wird ein Ende finden. Und das gibt uns Trost und Kraft in unserem manchmal bedrückenden Alltag. Und dann das, was wir aus dem Psalm gehört haben, dass wir die Gebote Gottes haben, dass wir sie halten sollen, sein Gesetz, dass wir untadelig leben sollen, möglichst unschuldig bleiben, dass wir um Vergebung bitten. Und ich habe schon überlegt, wie passt das alles so zusammen? Und da soll uns heute Morgen Paulus etwas weiterhelfen. Ich lese uns aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 7 bis 13. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinem Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinem Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen oder sie zu Fall bringen könnte. Liebe Gemeinde, wir merken bei dem, was Paulus da schreibt, da geht es um Leben und Tod, da geht es schon um das Ganze. Es geht ganz grundsätzlich darum, warum denn und wozu denn nun Jesus Christus gestorben ist und wozu er auferstanden ist. So fängt Paulus diesen Abschnitt hier an und deshalb wird über die Liebe Gottes zu sprechen sein heute Morgen. Interessant ist nun allerdings, wenn man sich den weiteren Textzusammenhang auch noch anguckt, da im Römerbrief, dass es da gar nicht um die großen Themen wie Rechtfertigung und Gnade und Heil und die Ewigkeit und die Verdammnis oder ähnlich grundlegende Dinge geht. Es ist auch kein Wort, das gesagt worden ist anlässlich eines Sterbefalls, wo Hoffnung gemacht werden soll. Es geht vielmehr um ganz konkrete Fragen des christlichen Lebens, der Lebensgestaltung. Um diese Fragen, was darf ein Christ, was darf ein Christ nicht? Und deshalb wird auch über die Freiheit zu sprechen sein. Wie soll also ein konkretes Leben als Christ aussehen und wie nicht? Diese Frage hat die Gemeinde Jesu wohl zu allen Zeiten über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg begleitet. Und da hat so oft einer den anderen beurteilt, ob das nun richtig ist oder falsch ist, was dieser oder jener tut. Das war damals so, das ist heute so. Als Christ kann man doch dieses oder jenes nicht tun. Wie kann die nur das machen? Ist doch eine gläubige Frau. Wie kann der nur dieses oder jenes tun? Ist doch ein Christ, ein Mann, der mit Jesus lebt. Was darf ein Christ? Und manchmal scheint es mir so, wir schwanken heute so ein wenig. Da gibt es die einen, die meinen, dazu kann man allgemein gar nichts mehr sagen. Das muss jeder selber wissen. Und das muss jeder für sich allein mit Gott ausmachen. Und die anderen, die meinen, oh, da muss man doch mal endlich wieder etwas festlegen. Da muss man doch sagen, kann doch nicht alles ganz beliebig sein. Man muss doch klare Kante zeigen. Das momentane Streitthema in der Christenheit ist dann das Thema Homosexualität. Vor 20, 30 Jahren hat man sich gestritten, wie viel Lobpreis gehört denn nun zum Christsein? Muss man da 20 Minuten im Gottesdienst singen? Die anderen haben gesagt, nee, Gottesdienst ist ja keine Singstunde, keine Chorübstunde. Und die anderen meinten, ja, wir müssen doch Gott loben, wir müssen ihn doch preisen, dazu sind wir da. Oder man hat debattiert, wie viel Gefühl gehört denn zum Christsein? Und die einen meinten, dass sie doch Jesus spüren wollen. Und dass sie den Heiligen Geist erfahren wollen und etwas merken in ihrem Leben. Und die anderen, die wussten dann zu zitieren, dass im Neuen Testament doch steht, wir sollen nüchtern sein. Vor 40 Jahren hat man sich gestritten darum, wie charismatisch darf man denn nun als Christ sein oder nicht? Oder wie stehen wir als Christ zu Paragraph 218? Oder wie ist das mit der Ökologie? Muss man da als Christ nun für die ökologische Bewegung sein oder dagegen? Vor 45 Jahren war die Frage, wie ist das mit der Kernkraft, dafür oder dagegen? Mit der Rüstung, dafür oder dagegen? Kann ein Christ nun grün oder rot oder schwarz sein? Und vor 70 Jahren hat man sich gestritten, ob man als Christ ins Kino gehen darf oder ins Theater. Darf ein Christ rauchen oder Alkohol trinken? Und vor 1900 Jahren in Rom hat man gesagt, darf denn nun ein Christ Fleisch essen oder nicht? Es könnte ja Götzenopferfleisch sein. Muss ein Christ bestimmte Tage halten, bestimmte Feiertage feiern? Soll es die geben oder sollen alle Tage gleich sein? Darf ein Christ Wein trinken oder nicht? Ist das Gesetz zu halten oder nicht? Und wenn ja, welches Gesetz ist denn gemeint? Und es ging damals, vor 1900 Jahren, bis heute immer wieder um diese Frage. Wie sieht Christsein konkret aus? Und dann redet Paulus von den Starken im Glauben. Und von den Schwachen im Glauben. Und in all dieses Fragen hinein kommt er nun mit diesem grundsätzlichen Wort. Da könnte man fast sagen, lieber Paulus, hast du es nicht eine Nummer kleiner? Aber Paulus sucht eben auch bei diesen ganz konkreten Fragen keine pragmatische Begründung, keine zu kurz greifende Begründung. Paulus begnügt sich nicht mit ein paar schematischen gesetzlichen Gründen für diese oder jene Antwort, gegen oder für das eine oder andere, weil es ihm beim Christsein um das Leben mit Jesus geht. Weil es ihm beim Christsein um das Leben mit Jesus geht, geht es ihm auch in diesen ganz praktischen Fragen um eine Antwort, die es mit Christus zu tun hat und nur mit ihm. Anders gesagt, christliche Ethik ist nicht nur eine pragmatische Antwort auf die Frage, was sollen wir tun, was ist richtig, was ist verkehrt. Christliche Ethik ist immer zuerst und zutiefst gebunden und begründet an das Werk und an die Person Jesu Christi. Und deshalb habe ich den ersten Hauptgedanken inhaltlich überschrieben, wir leben für uns selbst. So schreibt Paulus das ja auch. Das ist, obwohl schon fast 2000 Jahre alt, eine höchst aktuelle Zustandsbeschreibung der Menschen. Wir leben für uns selbst. Zu sich selbst finden. Sein Leben leben, darum geht es doch vielen Menschen. Das ist auch das Ziel von Erziehung. Dazu versucht man, die Kinder hinzuerziehen, dass sie sich selber finden, dass sie wissen, wer sie sind und dass sie ihr Leben leben und leben lernen. Der Mensch soll sich doch selbst verwirklichen. Und wie sieht das dann konkret aus? Ich will mal das Klischee bemühen. Da ist der berufliche Karrieremann, der sucht sich selbst in seiner Arbeit, der sucht sich selbst in seiner Firma, da investiert er Zeit und Geld und Energie, er lebt für seinen Betrieb, er lebt für seine Firma oder nur für sich selbst. Dahinter steckt die Frage nach der Anerkennung. Wo bekommt er die Selbstbestätigung? Wo bekommt er die? Wo hat er seine Werte? Arbeitet er, um jemand zu sein? Vieles geht dann den Bach runter, die Ehe, die Familie, die Freundschaften, die Gesundheit. Und am Ende steht auf dem Grabstein, Arbeit war sein Leben. Arbeit war sein Leben. Traurig, finde ich. Wie viel tun wir Menschen nicht, nur um irgendjemand zu sein? Und das, was Selbstverwirklichung oft genannt wird, ist meistens doch nichts anderes als Egoismus oder Egozentrik. Alles dreht sich nur um mich. Mein ganzes Leben dreht sich nur um mich. Narzissmus hat heute Hochkonjunktur und wird sogar Präsident in Amerika. Viele können gar nicht mehr anders, als nur an sich selber zu denken, als nur auf sich selbst zu sehen. Man ist verliebt in sich selbst. Ich bin so frei. Und erstaunlicherweise gibt es das auch im frommen Gewand unter den Christen. Die Frage unter den Christen ist dann diese: Was bringt mir das? Was habe ich denn davon? Zum Beispiel, wenn es um die Teilnahme an irgendwelchen Veranstaltungen geht oder wenn es um Mitarbeit geht, irgendwo sich zu engagieren. Was bringt mir das denn? Was habe ich denn davon? Man könnte ja auch fragen, was bringt es denn den anderen? Was haben denn andere davon, wenn ich mich hier oder da oder dort engagiere? Was haben denn andere davon, wenn ich zu einem Gottesdienst komme? Was haben die Menschen in der Umgebung davon, dass wir als Christen uns treffen und miteinander beten und dass wir gemeinsam wahrnehmbar werden und auftreten in dieser Welt? Und was hat Gott davon? Wenn das überhaupt die Frage wird, ist sie meistens zweitrangig. Dabei vermute ich, das wäre eigentlich die entscheidende Frage. Was hat Gott davon, wenn ich mich engagiere? Wenn ich mich einbringe, wenn ich mit dabei bin, was hat Gott davon? Wir Menschen leben so oft eben für uns selbst. Paulus setzt nun dagegen das Zweite, wir sollen für Christus leben. Und er schreibt das ja noch nicht einmal als Forderung, sondern als Zuspruch. Und wir haben es schon am Anfang des Gottesdienstes gehört. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Christen leben für Christus. Sie leben in Christus. In ihnen gewinnt dieser Christus Gestalt. Und damit ist das Ziel und der Inhalt unseres Lebens angegeben. Eben Jesus Christus, der Lebendige, der gestorben ist und der auferstanden ist und lebt. Das wissen die Kinder schon, dass das die Mitte ist. Nicht für sich selber leben, das kann auch zum menschlichen Ideal werden. Das gab es zur Zeit des Paulus auch schon, so eine Aufopferung und eine Selbstaufgabe. Auch da sind fromme Varianten denkbar. Aber wer ist dieser Herr, für den wir leben? Wer ist dieser Jesus? Dieser Jesus, er zeigt uns, dass Gott die Menschen liebt. Dieser Jesus, er zeigt uns, dass Gott die Menschen befreit durch diese unendlich große Liebe. Und damit bindet sich Gott durch seine Liebe. In dieser Menschwerdung Jesu, die wir in wenigen Wochen dann auch an Weihnachten ja groß feiern werden, wird das deutlich. Dieser große Gott, dieser ewige Gott bindet sich an Raum und Zeit. Er bindet sich an einen Körper, er bindet sich an einen Menschen, Gott, der doch Geist ist. Er bindet sich an diese Menschlichkeit, der allmächtige Gott, der Heilige, der Unendliche. Er wird Mensch, das ist Ausdruck der Liebe Gottes. Und da merken wir auch, die Freiheit, die Gott hat, ist nicht eine falsche Toleranz, die jeden tun lässt, was er will und dem das Gegenüber eigentlich egal ist, sondern Gott ist, sind eben die Menschen nicht egal, obwohl er frei ist. Gott ist die Sünde nicht egal. Gott sind wir nicht egal. Du bist Gott nicht egal. Und in dieser großen Freiheit hat Gott sich an seine Liebe und durch seine Liebe gebunden. Zur echten Liebe gehört diese große Freiheit. Und zur echten Freiheit gehört diese Liebe. Eine Freiheit, die nicht durch Kampf errungen wird, eine Freiheit, die nicht durch Krieg errungen wird, die nicht durch Wohlstand gesichert ist, eine Freiheit, die nicht durch äußere Sicherheiten geschaffen wird, eine Freiheit durch Liebe. Das ist die Freiheit Gottes. Und durch die Liebe Jesu schafft Gott Freiheit auch für uns, die Freiheit der Kinder Gottes. Das bedeutet nun aber eben nicht Maßlosigkeit. Das bedeutet nicht ein Spiel ohne Grenzen, sondern wir haben es gehört, wir werden alle vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Wir werden vor dem Richterstuhl Gottes gestellt, wie es in der Luther-Übersetzung übersetzt ist. Gott gibt unserer Freiheit Form und Format, auch wenn wir meinen, wir müssten das immer selber tun. Maßgeblich ist Gottes Urteil. Und weil er frei ist, deshalb kann er richten, weil er uns liebt. Deshalb spricht er frei, frei von Sünde, frei von Schuld, frei vom alten Leben, frei durch seine Liebe. Das feiern wir nachher gleich im Abendmahl. Und das feiern wir letztlich in jedem Gottesdienst. Dazu kam Jesus in die Welt. Und so heißt Christsein vor allem Christus in der Mitte. Jesus in der Mitte. Jesus in der Mitte des Lebens, in der Mitte des Denkens und in der Mitte allen Handelns. Wir definieren das oft anders. Wir setzen irgendwelche Zäune, irgendwelche Grenzen, wo wir sagen, dies oder das oder jenes darf nicht mehr gehen, das ist außerhalb. Und nur was innerhalb ist, das ist christlich. Das ist die Gefahr und die Verführung der Gesetzlichkeit. Entdecken können wir das im Neuen Testament bei den Pharisäern. Und das ist dann das gegenseitige Richten, von dem Paulus hier spricht. Was beurteilst du, was richtest du deinem Bruder, deiner Schwester? Da wird der Glaube dann von außen definiert. Paulus tut das nicht. Und auch Jesus tut das nicht. Denn solche Maßstäbe, was man tut oder was man eben lässt als Christ, das können Menschen ohne Jesus manchmal auch ganz gut, manchmal sogar besser. Aber Christsein definiert sich von der Mitte her, das heißt von Jesus Christus selbst. Wir definieren unser Christsein auch oft von dem her, was wir tun, welche Aktivitäten wir entwickeln. Aber wenn Christus nicht in der Mitte ist, dann ist alles, was wir tun, alles, was wir schaffen, irgendwie hohl. Wenn Christus nicht in der Mitte ist, dann werden unsere Beziehungen zueinander, auch in der Gemeinde, nicht wirklich tragfähig sein. Dass Christus in der Mitte steht, bedeutet, dass die Beziehung zu ihm uns miteinander verbindet. Dass er im Zentrum unserer Gemeinschaft steht, das macht Gemeinde aus. Und das unterscheidet Gemeinde Jesu Christi von einem religiösen Verein. Und dann spricht Paulus auch vom Sterben. Im November ein angemessenes Thema. Am Volkstrauertag oder nächsten Sonntag, am Ewigkeitssonntag ein angemessenes Thema. Sterben, das wollen wir Menschen eigentlich nicht. Sterben ist so eine letzte Grenze, die will keiner wirklich gerne überschreiten. Nur wir haben das eben nicht so ganz in unserer Hand. Auch wenn eben der trübe November uns daran erinnert. Viele Menschen verdrängen das gerne. Aber wenn diese Grenze überschritten ist, dann ist es zu Ende mit dem für sich selber Leben. Dann ist es zu Ende mit der Selbstverwirklichung. Sterben ist da die letzte Einsamkeit. Und wir wissen alle, wenn wir ehrlich sind, da muss jeder rein. Jeder. Keiner kann daran vorbei. Und der Tod macht radikal einsam. Und unser modernes Sterben, oft in der anonymen, sterilen Atmosphäre eines Krankenhauses, unterstreicht das dann auch noch. Und da wird dann auch deutlich im Nachdenken der Menschen, das wollen wir eigentlich nicht. Und dann bemüht man sich um mehr Gemeinschaft. Es stirbt sich doch besser in der Familie, zu Hause, als irgendwo an Apparaten unterm Neonlicht. Und doch hat auch da jede Gemeinschaft ihre letzte Grenze, denn jeder stirbt sich selber, schreibt Paulus. Jeder stirbt seinen ganz eigenen Tod. Und dann schreibt Paulus aber, dass wir auch im Sterben unserem Herrn gehören. Und da wird die Einmaligkeit, das Neue und das Tiefe der Christusbeziehung deutlich. Denn da werden wirklich letzte Grenzen überschritten und aufgehoben. Auch im Sterben gehören wir zu Jesus Christus. Gehören wir zu dem, der eben auferstanden ist von den Toten. Gehören wir zu dem, der eben lebt seit Ostern. Und auch da ist das für Paulus keine Forderung, die er an uns stellt, sondern es ist eine Zusage. Paulus beschreibt das so. Im Sterben gehören wir Jesus. Und deshalb ist Jesus Christus eben Ziel und Inhalt des Lebens und Inhalt und Ziel des Sterbens. Er ist der Lebendige und das nicht in irgendeiner mystischen, geheimnisvollen Weise, sondern eben immer als der, der am Kreuz gestorben ist und der an Ostern auferstanden ist aus dem Grab. Und so heißt Teilhabe an Christus Teilhaben am Leben. Und Teilhabe an Christus heißt dann auch Teilhabe am Sterben und am Tod. Und das heißt dann eben auch Teilhabe an seiner Auferstehung. Auch das feiern wir im Abendmahl. Mit dem Tod bricht bei uns Menschen vieles ab, ja letztlich alles. Aber die Zugehörigkeit zu Jesus Christus nicht. Tod ist für Jesus keine Grenze. Sterben ist für ihn keine Grenze. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Paulus antwortet also auf die Frage, was macht denn nun ein Christsein aus, einen Christen aus? Eben nicht mit ein paar pragmatischen Tipps zum Thema Essen oder Feiertage oder Stärke oder Schwäche. Heute übertragen könnte man sagen, nicht ein paar pragmatische Tipps machen das aus, ob man nun links oder rechts sein muss oder für oder gegen AfD oder BSW, wo man mit der Lehre und der Theologie stehen muss, mit dem Gefühl oder dem Verstand oder der Moral. Was darf ein Christ? Ein Christ darf lieben. Ein Christ darf lieben. Und was darf ein Christ nicht? Ein Christ darf nicht lieben. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, werden wir nachher noch singen. Bei Jesus ist das klar. Ja, wir dürfen so zu ihm kommen, wie wir sind. In der Gemeinde auch? Darf jeder so kommen, wie er ist? Der oft so kantige Paulus zeigt hier im Römerbrief Verständnis. Und das eben nicht als irgendeine moralische Anstrengung, sondern er malt uns dieses Leben vor Augen, bei dem Jesus in der Mitte steht. Und dann darf jeder so kommen, wie er ist. Und dann ist Christsein wirkliches Leben, wirkliche Hoffnung, wirkliche Zukunft. Dann ist es Erlösung und Freiheit. Dann ist es Vergebung und Neuanfang. Und vor allem ist es ihn Herr sein lassen, Jesus Herr sein lassen, indem wir auf ihn blicken, auf Jesus blicken, der grenzenlos liebt, der grenzenlos lebt und der grenzenlos herrscht. Zu ihm dürfen wir kommen, so wie wir sind. Gott sei Dank. Amen. Lass uns eine Zeit haben, wo wir